Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Finanzierung, Produktentwicklung und Kulturwandel, was Digital Health Unternehmen aktuell benötigen. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm mit Inga Bergen.
Inga Bergen ist Strategin, Unternehmerin, Beraterin und Expertin für Innovationen im Gesundheitswesen. Außerdem ist sie Podcasterin ihres eigenen Podcasts Visionäre der Gesundheit sowie Sprecherin des Beirats für digitale Transformation bei der AOK Nordost. Sie schreibt und referiert regelmäßig über Digital Health, Innovationen und digitale Transformationen in Healthcare sowie AI in Health.
Frau Bergen, was sind aktuell Ihre Schwerpunktthemen?
Ja, aktuell sind meine Schwerpunktthemen tatsächlich Digitalisierung und Veränderung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit dem Thema. Ich komme eigentlich aus der Digitalwirtschaft und habe dann irgendwann ein Unternehmen übernommen und zum ersten großen Dienstleister für Digital Health Lösungen in Deutschland aufgebaut und dann ein paar Jahre danach ein Startup geführt im Bereich Diagnostik in der Dermato-Onkologie. Beschäftige mich also schon eine ganze Weile damit, wie Innovationen in das System kommen. Mhm. Das ist auch etwas, was ich im Moment sehr viel tue, denn wir haben, ja, wie alle wissen, an allen Ecken und Enden Veränderung, unter anderem durch Digitalisierung, aber auch durch die stetige Verdopplung des medizinischen Wissens, neue Forschung, also wirklich an ganz vielen Enden und Ecken Veränderung. Und das, was ich im Moment viel mache, ist, Menschen zu helfen, ja, diese Veränderung auch zu nutzen. Das heißt, ich arbeite ziemlich viel auch mit pharmazeutischen Unternehmen tatsächlich daran, so ein Change zu begehen und zu gucken, wie kann man digitale Lösungen nutzen, um zum Beispiel Patientinnen und Patienten besser zu begleiten, um Ärztinnen und Ärzten vielleicht mehr Tools auch an die Hand zu geben, oder ihnen zu ermöglichen, bessere Entscheidungen zu machen. Und an solchen Themen arbeite ich sehr, sehr viel gerade.
Sie unterstützen bei der Produktentwicklung von Digital Health Produkten. Was empfehlen Sie denn Unternehmen, die in diesem Bereich ein Produkt auf den Markt bringen wollen?
Ja, also ich unterstütze zum einen bei Produktentwicklung, also bei Strategie und solchen Themen, aber auch bei Partnerschaften. Und das ist, glaube ich, total wichtig in dieser neuen Welt der medizinischen Versorgung. Geht es einfach nicht mehr, dass ein Unternehmen alles tut. Und es geht nur mit Partnerschaften, weil immer mehr spezialisierte Skills benötigt werden. Und deswegen ist es auch gerade jetzt so für pharmazeutische Unternehmen total wichtig, die richtigen Partner zu finden, die wissen, wie man digitale Lösungen zum Beispiel baut, die wissen, wie man nutzerzentrisch Produkte entwickelt. Und da gibt es total unterschiedliche Modelle, wie man das machen kann, aber eben bei solchen Vorhaben unterstütze ich. Das Zweite ist, wenn man digitale Produkte entwickelt, dann steht man tatsächlich ja in Konkurrenz. Eigentlich, nehmen wir mal eine App, mit jeder anderen App auch. Also mit jeder anderen App, die es schon seit 15 Jahren gibt oder seit 10 Jahren gibt und die ihr ganzes Geld eigentlich in Nutzerfreundlichkeit, gute Usability reinsteckt und auch sehr viel Daten zur Verfügung hat. Das heißt, das ist jetzt nichts, was man einfach mal so machen kann, so nebenbei, und dann launcht man das und dann war es das, weil man eben in dieser Konkurrenz steht. Und ich glaube, das ist auch für viele Unternehmen, die eher so eine B2B-Logik haben, wie gerade auch pharmazeutische Industrie, total neu, diese wirklich krasse Nutzerfokussierung und diese Fokussierung an den Bedürfnissen von Menschen.
Thema digitale Gesundheitsanwendungen, die sind ja auch ein Teil von Digital Health. Meine Frage an Sie, macht es Sinn, als Unternehmen Gesundheits-Apps den DiGA-Prozess des BfArMs durchlaufen zu lassen, beziehungsweise ab wann macht es Sinn?
Ja, das ist eine Frage, die kann man wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten. Also das Gute an dem BfArM-Prozess ist erstmal, dass er total transparent ist und dass ganz klar auch Daten darüber verfügbar sind, warum zum Beispiel DIGA-Anträge abgelehnt werden oder wieder zurückgezogen werden. Und auch die Leute, die dort beim BfArM zuständig sind, sind ansprechbar und kommunizieren darüber. Also das ist schon mal, finde ich, relativ neu für diese regulatorischen Pfade, weil ich habe selbst schon Medizinprodukte zugelassen und da stößt man eigentlich so auf eine Mauer der Intransparenz oft. Ja. Und das ist, glaube ich, schon mal ein klarer Vorteil. Also man kann erfassen, worauf man sich einlässt. Ich würde es immer davon abhängig machen, was man wirklich für Anwendungsszenarien sieht und was man für ein Geschäftsmodell auch hat. Wenn man eine DIGA zugelassen hat, ist es halt super einfach, die wirklich dann auch über Ärztinnen und Ärzte zu vertreiben. Und das ist natürlich gerade für pharmazeutische Unternehmen ein Riesenvorteil, weil die haben schon diese Salesforce und die haben die Kontakte, die auch das Vertrauen, also die Vertriebskontakte. Und die wissen einfach, wie man ja medizinisch komplexe Inhalte vermittelt. Ich glaube, davon, also man sollte es abhängig machen davon, ob es in das Portfolio passt, ob es ein Geschäftsmodell dafür gibt und ob man es auch eben dann vertreiben kann, weil das ist etwas, was, glaube ich, die meisten Startups so ein bisschen unterschätzen. Wie kommen eigentlich diese DIGAs dann zu den Patientinnen und Patienten? Mhm. Und ein abschließender Satz, bei den DIGAs und bei der Zulassung ist es so, dass man, glaube ich, als Unternehmen Kompetenz aufbauen sollte für diesen DIGA-Zulassungsprozess und dann es nicht bei einer DIGA belassen sollte, sondern wirklich dieses Skillset, was man aufbaut, so eine Zulassung zu durchlaufen, das ist ja auch bei pharmazeutischer, also Produktion oder Innovation, ist es ja auch so, das ist ein Skillset, Innovationen auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, da sollte man auch sehr genau schauen, hat man die Möglichkeit, mehrere DIGAs für unterschiedliche Kundengruppen, Patientinnengruppen etc. anzubieten. Und dann kann man in den Aufbau dieses Skills, diesen Prozess dann auch abwickeln zu können, investieren.
Sie haben gerade auch von Kontakten gesprochen. Wie werden denn Ärztinnen und Patientinnen im Bereich der Digitalisierung mit einbezogen und abgeholt? Also wie funktioniert so ein Kulturwandel und wie vollzieht der sich im Gesundheitswesen?
Ja, das ist eine extrem spannende Frage, weil ich da gerade so von außen betrachtet einen großen Wandel sehe, der unter anderem daran liegt, dass man in der Vergangenheit total viel mit den Funktionären im Gesundheitswesen gesprochen hat. Das heißt, es ging darum, irgendwelche Innovationen zum Beispiel auf Arztpraxen, Hausarztpraxen, nehmen wir mal das Beispiel, auszurollen. Dann hat man mit den KVen gesprochen und mit den Vertretern von Hausärzteverbänden. Die sagen ja, frag mich, wie das genutzt wird. Ich bin ja der User oder ich bin die Userin. Und wir sehen halt jetzt an all den Schwierigkeiten, dass das nicht stimmt. Und aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, man muss eigentlich neben der Arzthelferin oder dem Arzthelfer mit der Stoppuhr stehen und wirklich begreifen, was machen die für Arbeitsschritte, was ist für die wichtig, weil die sind es am Ende, die so einen Workflow eigentlich wirklich bestimmen. Und das muss man, glaube ich, begreifen jetzt gerade. Dieser Kulturwandel wird nur erfolgreich sein, wenn man auf die Nutzungskette guckt, also wenn man sich genau anguckt, wie wird zum Beispiel ein E-Rezept, wie wird das benutzt, welche Schritte muss jemand machen und was kann der Entwickler tun und der Anbieter eigentlich, um das zu erleichtern und nicht irgendwie noch komplexer zu machen. Und ich glaube, vor dieser Erkenntnis stehen wir gerade im deutschen Gesundheitswesen und das ist aus meiner Sicht eine totale Revolution. Weil natürlich dadurch, wie wir in Deutschland organisiert sind im Gesundheitswesen, auch durch die Selbstverwaltung, ist eben alles darauf ausgerichtet, diesen Middleman zu haben, also der irgendwie erklärt, wie Dinge gestaltet sein sollen oder gemacht sein sollen, ohne wahrscheinlich tatsächlich den Bezug dann zu der Praxis immer zu haben. Und ich glaube, das ist so die große Revolution, die gerade stattfindet. Und deswegen abschließend ein Satz. Ich glaube, jedes Unternehmen ist wirklich sehr, sehr gut beraten, sich mit Anwenderinnen und Anwendern direkt in Kontakt zu bringen. Und zwar nicht nur denen, die als die Koryphäen oder die Key Opinion Leader gelten, sondern wirklich auch denen, die irgendwie mit einer kleinen Praxis auf dem Dorf mit einer Arzthelferin so operieren.
Ja. Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis. Vor Ihrer Beraterin-Tätigkeit haben Sie auch einige Unternehmen geführt. Können Sie noch mal einen Tipp geben, wie Startups eine nachhaltige und gescheite Finanzierung angehen können?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder total individuell. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher mittlerweile, weil einige Gründerinnen und Gründer schon ja mehrfach gegründet haben jetzt im Gesundheitswesen und da wird es dann einfacher. Aber mein Tipp ist eigentlich von Anfang an zu gucken, dass man mit den richtigen Leuten partnert. Man denkt immer bei Kapitalgebern, dass die total rational sind und nur auf Key Metrics und also Metriken gucken, auf Zahlen gucken. Das stimmt aber tatsächlich gar nicht, sondern die gucken auf ein Team. Und deswegen ist es aus meiner Sicht zentral wichtig, dass man sich zum Beispiel einen guten Beirat, gute Mentoren reinholt, sich ein gutes Netzwerk schafft über Leute, die man irgendwie einbindet, die schon Kontakte haben. Und dann ist es aus meiner Sicht auch total sinnvoll, mit Investoren zu arbeiten, die einen langen Atem haben. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Corporate Investors und Family Offices gemacht. Die einfach in längeren Zyklen denken können und nicht so unbedingt nach 3 oder 4 Jahren dann ein Cash-out haben wollen. Das ist total wichtig. Also das sieht man auch bei Unternehmen wie zum Beispiel Ada, wo ja ein großes Family Office, glaube ich, 10 Jahre lang investiert hat und die jetzt wirklich richtig viel Erfolg haben. Aber da wusste man jahrelang nicht, was da passiert. Und ich glaube, da so eine gute Mischung hinzukriegen, ist total wichtig. Und es gibt mittlerweile auch sehr viel Gelder, Fördergelder, also non-diluted funding, wo man keine Anteile abgeben muss, von staatlichen Förderprogrammen von der Europäischen Union oder vom Bund oder auch von den Landesbanken. Und da lohnt es sich halt auch immer total, einen Blick drauf zu werfen.
Frau Bergen, vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch. Danke.
Danke.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.